wenn man eine Predigt vorbereitet, das erlebt man selber, geht selber diesen Prozess durch. Und das ist nicht so, dass man redet hier von vorne etwas und selber das nicht erlebt hat. Und ich möchte heute reden oder sprechen über falsche Erwartungen und Vorstellungen in unserem Leben. Und ich glaube, dass jeder sowas schon erlebt hat. Ich vergesse nie eine Situation in meinem Leben. Das ist schon natürlich paar Jahre her. Wir hatten mit einer Gemeinde aus Weißrussland Kontakt und die haben gebeten, dass wir als Deutschland ein Team kommt und macht da eine Kinderfreizeit, so ein Kindercamp. Und ich war so als Russischsprechiger, die anderen konnten auch ein bisschen, aber nicht so doll. Und ich war praktisch die Kontaktperson und alles so in der Hand koordinieren musste alles. Und wir haben dann uns vorbereitet hier in Deutschland. Wir sollten das ganze Programm gestalten mit Spiele, mit Thema und alles. Da waren zwei Schwestern, die haben das einfach so praktisches alles vorbereitet. Aber wir sollen das alles gestalten. Und wir haben das alles vorbereitet, übersetzt und wie gesagt, und dann sind wir losgefahren und ich habe nach kurz vor wir losfuhren, da angerufen, gefragt, wie sieht das aus? Wir kommen. Ja, ist alles fertig, wir warten, sind ganz gespannt, was da kommt. Ja, und dann sind wir dann, mit dem Bus gefahren, sind wir angekommen und ja, die Begeisterung unterwegs war alle so, wow, jetzt erleben wir was, jetzt komm, jetzt. Und wir kamen dahin und empfangen in Gemeinde und dann sind wir gleich spät Nachmittag dann losgefahren. Das war dann am Rande eines Waldstücks so am Rande und wir sind dahin gefahren und haben das gesehen und manche Leute aus dem Team das angeguckt und haben gesagt, oh, das habe ich nicht so erwartet. Enttäuschung. Und ich fragte, was habt ihr gedacht, dass der rote Teppich hier ausgerollt wird? Nein, es war einfach, ja, ganz einfach gemacht. Da haben sie dann Pfeile in die Erde reingeschlagen, ein Brett drüber, das war der Tisch. Der war wahrscheinlich 40 breit so, das war der Tisch. Die Bänke wurden auch so Pfeile reingehauen und dann war einfach ein Stamm, ein Holz, so ein runder Stamm einfach drauf und du sitzt wie ein Hühner auf der Stange, ne? So auf einem runden Hocken sitzt du da. Eine Tische und in Zelten so, kleine Zelten, ein bisschen ablehnt, da war dann die Plumpsklo, die war mit ein paar Schiefertafeln so zugebaut, keine Tür, sondern eine Decke und ja, das war der Luxus. Da waren dann die Töpfe, die einfach auf Steine gemauert so, da wurde dann gekocht, da waren auch Fliegen und alles. Und wie gesagt, da waren manche aus dem Team, die standen so an der Seite und haben nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, boah, wenn ich das wusste, das Essen schmeckte gar nicht. Manche haben dann ihre Proviante, was sie so mitgenommen, Chips und Keks und alles, erste Tage gegessen und haben gar nicht diese russische Kascha und Suppe, was sie alles gab, gar nicht gegessen. Und kam eine Köchin auf mich zu und sagte, hey Johann, das geht doch gar nicht. Diese Mädels da, diese Leute, die verhungern doch hier. Wir müssen das was extra was kaufen. Ich sagte, nein. Wenn sie Hunger haben, dann werden sie kommen schon essen. Und das ist so entspannt zu sehen, wo dann kamen dann nach zwei Tagen, kamen sie dann so ein Schälchen genommen zu zweit, haben so ein bisschen probiert. Mittag haben sie jeder schon ein Schälchen genommen und nächsten dritten Tag haben sie schon Nachschlag geholt. Kam ich zu dieser Frau und sagte, guck mal. Und wisst ihr, wo wir dann nach zwei Wochen wieder zurückfuhren und habe ich da so zurückgeschaut und gefragt, wie war das so? Die Begeisterung war mehr als vorher. Wo dann die Kinder kamen aus den Dörfern zusammen, die waren so arm, die zerrissenen Shorts, T-Shirts, die haben keine Ersatzkleider mit. Haben keine Zahnbürste und Pasta mit, um Zähne zu putzen. Die waren so arm da, manche waren barfuß sogar da. Aber diese Freude, diese Begeisterung in diese Kinder, der hat diese Herzen, diese Mitarbeiter so gepackt. Und die haben Liebesbriefe, wo wir nach Hause fuhren, Liebesbriefe geschrieben. Und sie umarmt und fast die Füße geküsst, sagen wir so. Die waren so begeistert, mit Tränen flossen bei uns, bei den Mitarbeitern. Und sagen, boah, das werde ich nie vergessen. Und später, wo wir zu Hause waren, und kam eine Mutter auf mich zu und sagte, was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich sage, nix, ich habe nichts gemacht. Das hat der Herr gemacht. Falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen. Und trotzdem erleben wir manchmal gute Dinge und manchmal auch schlechte Dinge. Unsere Erwartungen und Vorstellungen machen in uns ein Bild, was überhaupt nicht da ist, sagen wir so. Wir erwarten und stellen uns vor, aber das in Wirklichkeit ist ganz anders. Und wir machen uns ein Bild und wir denken, es soll so sein. Und dieses falsche Bild, was in uns entsteht, der führt uns dann manchmal Probleme, führt uns zu Enttäuschungen, aber manchmal auch zu positiven Überraschungen. Unsere Wege, unser Leben hängt von unserer Struktur, unserer Gedanken ab. Wie wir denken. Wenn meine Gedanken kompliziert sind, dann werden auch meine Wege oder mein Leben auch etwas kompliziert sind. Wenn meine Gedanken positiv sind und gut sind, dann wird auch mein Leben so gestalten. Und das ist so viel, hängt so viel ab von meinen Gedanken. Und Gott sagt zu uns, in seinem Wort sagt er, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. Ich habe eigene Wege mit euch und alles, was ihr euch vorstellt oder denkt, das passt nicht immer mit meinen Wegen, meinen Gedanken. Deswegen denke ich, dass wir in unserem Leben manchmal so eine Grenze kommen und versuchen, Gott in unserem Rahmen reinzupacken, in unsere Gedanken, dass ihr auch so denkt und handelt wie er. Aber Gott sagt, meine Gedanken und Wege sind ganz andere als deine. Aber eins können wir wissen, die sind gut, die sind viel besser, als wir denken. Und ich denke, dass diese Geschichte von diesem Naaman lernt uns, wie wir uns die Gedanken mit falschen Gedanken und Vorstellungen das ganz schief gehen kann. Und so haben wir hier gelesen, dass der Mann hat, dieses Mädchen hat dann ihm erzählt, dass da in Israel ein Prophet ist und er wurde heilen. Er wurde erleben die Heilung. Und interessant, dass dieser Mann, der hat so einen Glauben, der hat einen Wagen voll Geschenke vollgepackt, um schon die Belohnung mitgenommen, obwohl er gar nicht geheilt wurde. Er hat diesen Glauben und mit, wie gesagt, diese Geschenke eingepackt. Aber er ist an der falschen Adresse angekommen, er ist an diesem König gekommen. Das war falsch. Und wir haben da gehört, diese Geschichte, dass er dann praktisch zu Elisa kam und er hat volle Erwartungen. Ich komme mit meiner Kutsche dahin und dieser Prophet, der begeistert wartet auf mich, wird rauslaufen, mich begrüßen, vielleicht auf die Knien fallen und begrüßen und mich willkommen heißen und vielleicht im Haus reinladen, Tee geben, Kaffee mit Kuchen oder was auch immer. Und sagt, schön, dass du da bist. Jetzt werde ich ein Wunder an dir tun. Und er wird seinen Gott anbeten und preisen und die Hände auflegen und ich werde geheilt. Und dann kriegt er seine Geschenke. Das war seine Vorstellung. Das war sein Bild. Und das war seine Wahrheit. Er glaubte und dachte, und das war seine Wahrheit. Aber wir haben gesehen, das war total, seine Wahrheit und seine Erwartung waren total falsch. Alles, was Elisa getan hat, war falsch für ihn. Falsch. Er hat nicht akzeptiert, das, was Elisa getan hat. Es war in seinem Bild total falsch, passte nicht rein. Und er war wütend. Aber Elisa hat sein eigenes Bild von Gott bekommen, was er tun soll. Und in diese zwei Bilder oder zwei Wahrheiten sind aufeinander gekommen. Von Nehemann und Elisa, die kamen, stoßen sich aufeinander. Und die Frage ist, welche Wahrheit ist wahr? Und ich glaube, dass wir auch manchmal so mit Gott in kommen, mit unserer Wahrheit, mit unseren Vorstellungen und erwarten von Gott, dass er das und das tut, wenn wir beten und wenn wir was erwarten von Gott. Aber Gott scheinbar tut nichts oder tut ganz anders, was wir gar nicht erwarten. Und wir kommen in Konflikt mit Gott, oder? Hat jemand sowas erlebt? Ich schon. Und das erlebe ich immer wieder, wo meine Erwartungen, meine Vorstellungen nicht immer mit Gott eins sind. Und das ist ein Prozess, wo jeder lernen muss. Ja, wie gesagt, Nehemann und Elisa, die haben zwei verschiedene Wahrheiten und die sind aufeinander gekommen. Und Elisa war so, ja, geh in Jordan, tauche dich 3-7 Mal unter, das Problem ist gelöst, du bist dann geheilt. Und das, wie gesagt, hat ihm gar nicht gepasst. Ich denke von der anderen Seite, dass Elisa wollte auch nicht sich so sich präsentieren vor, ich bin der Prophet und jetzt. Ich glaube, dass auch er sich zurückgezogen hat und hat den Gott vorgestellt, weil Gott handelt. Gott tut Wunder. Und ich denke, dass manchmal so oft, wenn hier große Konferenzen sind oder Männer und Frauen Gottes sind und wir sind so begeistert, ich muss zu ihm gehen. Er soll über mich beten und dann werde ich befreit werden. Ich werde das und diese Probleme gehen los, weil er ist der Mann Gottes. Er hat die Salbung. Ich habe nichts dagegen für Beten und so. Aber die Frage ist, an was schaue ich? Auf diese Männer, Frauen Gottes oder lasse ich Gott wirken in meinem Leben? Und ich glaube, dass hier einfach ist dieser Weg, damit Gott sich verherrlicht. Dass diese heidnische Völker alle erkennen, dass noch in Israel der lebendige Gott ist. Und ich glaube, wie oft ist das, wie gesagt, in unserem Leben, dass wir eine Person oder wie auch immer vorziehen vor Gott und denken, er ist das, der mich helfen kann, heilen kann, befreien kann. Aber im Grunde genommen, das tut Gott. Ja, Nehemann war sehr, sehr empört und wütend über diese Anweisungen von Elisa und weigerte sich, das zu tun. Wir lesen das, haben gelesen in Vers 11, dass er sich weigert und er sagte, er war zwar bereit, etwas zu tun. Er sagte dann, es gibt doch in meinem Land viel bessere Flüsse. Die sind viel sauberer und besser als dieser dreckige Jordan hier in Israel. Warum kann ich nicht zu Hause mich da baden gehen und dann bin ich sauber, heilig? Warum muss ich das hier sein? Und ich denke, dass so ein Prozess in ihm war, arbeiten. Okay, ich würde mich schon baden oder untertauchen, ja. Aber wenn, dann würde ich zu Hause das machen, aber nicht hier im fremden Land und so. Aber und ich denke, dass wir manchmal im Leben, in unserem Leben, kann ich von mir sagen, auch manchmal solche Prozesse durchgehen, wo wir ganz klar hören, Gott sagt, das macht das und das. Zum Beispiel, wenn jemand uns verletzt hat oder beleidigt hat und wir sind sauer vielleicht über eine oder andere Person, die uns verletzt hat und Gott sagt, ey, geh auf ihn zu, bitte um Vergebung und klär das. Ja, ich habe das verstanden, aber ich sage, okay, ich entscheide mich einen anderen Weg. Ich werde lieber diese Person aus dem Weg gehen, habe ich nichts zu tun, ich lebe in Ruhe und er lebt in Ruhe. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott hat gesagt, geh, Umgebung, Vergebung, seid wieder eins, liebt euch einander, seid eins. Und so denke ich, manchmal sind auch in unserem Leben solche Situationen, wo wir ganz genau wissen, oder Gott sagt ganz genau, tu das und tu das. Geh tauch den Jordan 7-mal ein und nicht zu Hause in deine Flüsse. Aber wir suchen irgendwie eine Ausrede und sagen, das kann man doch auch machen. Wenn ich das mache, das ist doch okay, fast das Gleiche. Nein. Wenn du erleben willst, diesen Segen von Gott, dann muss man das tun, was Gott auch sagt. Und und wie gesagt, das war ein Prozess in seinen Gedanken. Er war schon teilweise einverstanden zu tun, aber zu Hause. Und die Diener, die haben das gemerkt. Oh, okay, er ist hier gerade noch so am Kämpfen mit seinen Gedanken. Und die haben dann gekommen, haben sie ihn überredet oder wollten über dem, ja, einfach sagen, ey. Und die interessant, was sie hier sagen in Vers 13, die nennen ihm, mein Vater, wenn der Prophet etwas Größeres befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Die nennen sie ihn als Vater. Da sieht man, das war eine gute Beziehung zwischen den Diener und diesen Naaman. Die nennen ihn als Vater. Sagt er, ey, wenn du hast so viel Geschenke gebracht, du hast diese ganze Strapaze, diese Reise gemacht und würdest bestimmt noch viel Größeres unternehmen oder tun, aber das ist doch so einfach. Das ist doch nichts. Einfach in Jordan gehen und 7-mal sich runterfahren und fertig. Und wir lesen dann, dass die haben gewonnen und er sagt, okay, mache ich. Und er hört auf seine Diener und tut, was der Prophet gesagt hat. Aber lass uns mal einfach dieses Bild, wo ich so gelesen habe, und ich habe einfach stehen geblieben, habe mich einfach so in das Bild versetzt. Und würde ich einfach euch mal auch so mitnehmen in das Bild, dass ihr einfach mal so sieht, dass ihr auch mal an diesem Jordan steht, mit diesen Diener und diesen Naaman da, mit ganzen Kutschen und alles. Und jetzt steigt dieser Naaman aus der Kutsche und geht zum Wasser. Und ich glaube, er stand und guckte schon lange in das Wasser, in das dreckige Wasser in Jordan und noch immer am Kämpfen und guckt zurück auf seine Diener und die, ja, ja, ja. Und er überwindet sich und geht da rein. Einmal so, bull, 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 kommt raus, nix. Zweite Mal, bluck, nix. Und die Diener stehen, ey, no, 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 no. Und er geht, fünfte Mal, sechste Mal, nix. Stellt ihr vor, was denken die Diener jetzt? Beim sechsten Mal kommt er raus und gar nichts. Was denken die wohl? Mensch, wenn er jetzt siebte Mal rauskommt und passiert nicht, er schlägt uns tot. Wahrscheinlich, weil wir ihn haben gezwungen, überredet, das zu machen. Ich glaube, die waren so auf Start. Ein, zwei und laufen. Aber da kommt das siebte Mal. Er kommt raus, geheilt, wie ein Baby die Haut. Und wir sehen, dass sein Herz aufblüht. Und jetzt versteht er, dass die Flüsse in Israel viel besser sind als zu Hause. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, zu verstehen und anzunehmen, dass wir sehen hier, dass die Aufgabe, die der Prophetin gegeben hat, den Naaman, die war nicht schwer. Gar nicht, dass er nicht das schaffen kann. Die ganz, ganz einfache Dinge, das kann jeder Kind, sage ich mal so, einfach sich tauchen hoch. Ne? Das sind ganz simple Sachen, was dieser Prophet von ihm verlangt. Aber für ihn war das eine große, große Überwindung. Und genauso auch Gott, wenn er uns was sagt, wenn wir beten zu Gott und bitten um etwas, er wird nie uns eine Aufgabe oder was oder uns was befehlen oder was sagen, was wir nicht schaffen können. Er wird das nie machen. Er hat ganz simple, einfache Dinge. Aber wie gesagt, unser Verstand, der macht das so alles kompliziert. Gott sagt, dass er der Herr ist und dass alle Dinge für ihn möglich sind. Ihm ist nichts unmöglich, diesem Gott. Und wir reden und sagen, dass Gott allmächtig ist und dass er alles schaffen kann. Aber das Problem, dass wir unsere komplizierten Gedanken nicht verstehen. Wir wollen Gott verstehen mit unseren Gedanken. Und das können wir nicht. Unser Verstand ist zu klein, Gott zu verstehen. Wir wollen in unser Leben alles so logisch haben, dass wir alles logisch verstehen und kapieren so. Aber das ist umgekehrt. Gott macht keine komplizierte Sache, sondern wie gesagt, er macht ganz einfache Sache. Er sagt ein Wort und es geschieht. Wenn wir in die Schöpfung hineingucken, ne? Er sagte, es wäre Licht. Wurde Licht. Er sagte, soll die Erde, ja, die Tiere alle, ne, da erleben, die Erde erleben da mit Tiere, zack, und wurden die Tiere da. Und die, so sehen wir eine Schöpfung. Er hat ein Wort gesagt und geschah. Das meiste, was mir so fasziniert, wie Gott an die Menschen tut oder seine Wunder und so sich offenbart, ist, wenn wir das Volk Israel, die Geschichte Volk Israel lesen, wo die ausgingen aus Ägypten, an diese Wüstungswanderung. Und da sehen wir, wie der Mensch so konzentriert ist auf das Logische. Und Gott macht nichts. Er macht so eine Sachen, wo der Mensch gar nicht mitkommt. Zum Beispiel, wenn wir nehmen das, wo sie dann schon an diesem Roten Meer stehen, diese Geschichte, und merken, dass dass Ägypter hinterherkommen und wollen sie da wieder zurückholen. Und die stehen da, das ganze Volk, und schaut auf das große Meer, schaut zurück auf das Volk, die Soldaten, die kommen da. Und was ist jetzt logisches Denken des Menschen? Was sind für Möglichkeiten, wegzukommen aus dieser Situation? Vielleicht eine Möglichkeit war so einfach so losschwimmen über diesen Meer, und wer rüberkommt, der hat es gerettet, wer nicht, hat Pech, so einfach losschwimmen. Oder kriegen gegen die Ägypter, aber das war auch eine ganz schlechte Idee, weil sie konnten nicht kriegen, die konnten nur Ziegelsteine machen. Die würden da bestimmt auch verlieren. Oder wieder zurückgehen in die Knechtschaft. Oder dem Meer umgehen. Das sind so alles logische Denken, was man machen konnte. Und die stehen da und ja. Und Gott sagt zu Mose, strecke deinen Stab aus. Und er hat das gemacht und das Meer geht auseinander und das Volk geht da durch. Und wisst ihr, der ist durchgegangen. Da steht geschrieben, trockenes Fußes. Da war die Erde, das Meer, der Boden, gar nicht feucht. Da war trockenes Fußes, steht geschrieben. Da bestimmt sogar Staub war da bestimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass für einen Mensch, für uns Menschen ist gar nicht logisch. Wie geht das? Das geht gar nicht. Aber Gott macht Dinge, die nicht logisch zu verstehen sind. Glaube ist nicht logisch. Logisch ist das Zweifeln. Das ist logisch, dass wir Menschen zweifeln. Das ist normal. Aber Glauben, das ist was mehr. Das, was Gott gibt, das, was Gott tut. Oder die andere Geschichte auch, wo das Volk Israel um der Jericho rumgeht. Ja, diese riesengroße Mauern, da sind geschrieben, dass die sogar die Pferde oder die wie eine Straße so breit waren. Da konnten sogar die Pferde mit ihrer gespannt da rumfahren oben. So groß waren die Wände. Und das Volk Israel ist dann praktisch 7-mal rumspaziert. So. Und ich glaube, dass die Menschen da in der Stadt, die haben sich kaputt gelacht über dieses, sagen wir, Blödsinn, was dieses Volk Israel da machte. Aber dann, an dem 7. Tag, passierte der Wunder. Das, was der Mensch absolut nicht logisch verstehen kann. Auf einmal fallen die Mauer bis unten alles. Und das Volk und diese Menschen in der Stadt, die haben nur wahrscheinlich Mund aufgemacht, was ist jetzt passiert. Und so viele Dinge, oder sogar wo Jesus nach seiner Auferstehung kommt zum See Genezareth, wo dann die Jünger gefischt haben und fragte die Jungs, ey Jungs, habt ihr was schon gefangen? Und sie sagen, nee, wir haben die ganze Nacht gefangen, nichts gefangen. Ja, wo ist das Problem? Schmeißt einfach das Netz auf die andere Seite und dann habt ihr genug. Denke ich, dass die Fischer, die Petrus und die alle sagen, was ist das für ein Kerl da? Der hat doch keine Ahnung von Fischen. Wir sind doch Erfahrene, wir wissen, wie das geht. Aber geht, okay, wir machen das. Und haben ein Wunder erlebt. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wie Gott ganz, ganz anders handelt. Wie wir es denken mit unserem Verstand und unserer Vorstellung. Deswegen ist es wichtig, diesen Gott kennenzulernen. Wie ist er? Wie handelt er? Und da fiel mir ein, diese Geschichte von, wo Jesus erzählt, ein Gleichnis von diesen 5 Talente oder von diesen 3 Männern, die der Herr weggefahren ist, wollte wegverreisen und hat ihn einem 5 Talente gegeben, einem 2 und einem 1 gegeben. Und er sagt, abgereist und nach einer Zeit kam er wieder und dann fragte dann diese Leute, diese Diener, was haben sie dann gemacht mit diesen Talenten? Und einer erzählt dann Begeisterung, der hat richtig gewirtschaftet, hat das verdoppelt, der zweite auch, ne, Gewinn gemacht und so. Und der dritte kommt, sagt er, hier, mein Herr, hier hast du den Original, was du mir gegeben hast, ist genauso geblieben. Ich habe das vergraben, ich habe bewahrt das und jetzt bringe ich dir zurück das, was du mir gegeben hast. Das hundertprozentig, das ist gleich. Was sagt Jesus? Ach, der dumme Knecht. Ne? Was machst du? Und sagt der Knecht, ja, ich wusste doch, du bist ein harter Herr. Du siehst, wo du nicht ernst und. Er hat ein Bild von dem Knecht, seine Vorstellung von diesem Knecht. Und er hat auch gehandelt so. Nach seiner Vorstellung. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir in unserer Vorstellung Gottes, in unserer Vorstellung Gottes leben und diese Erwartung haben, was wir vorstellen von Gott, dann können wir ganz, ganz arm ausgehen. Weil Gott hat riesengroßen Segen, einen großen Tisch vorbereitet für uns, wo wir im Segen leben können. Aber ich glaube, dass unsere Vorstellungen, die sind so eng und wir verpassen so viel in unserem Leben, wo wir genießen können, mit voller Schöpfung können, Fülle. Aber unser Verstand begrenzt uns oder wir verstehen nicht und kämpfen mit uns und sagen, nein, es sollte so sein oder so sein. Und Gott sagt, nicht mit mir. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht eure Wege. Ich habe was Besseres vor. Ich habe viel Besseres vor. Und wenn wir sehen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir dieses Leben leben können, hier schon auf Erden, in dieser Fülle, dann wird er uns auch sehen, diese Güte und die Gnade des Herrn ist viel größer, als wir uns vorstellen. Und ich denke, dass wir manchmal so auch beten zu Gott, zum Beispiel mit unseren verschiedenen Anliegen, wenn wir beten zum Beispiel um Heilung. Ich weiß, das sind verschiedene Krankheiten, wo wir wenig Einfluss haben, zum Beispiel. Ja? Aber Es gibt Krankheiten, wo wir einen großen Einfluss haben, wir selber einen großen Einfluss haben darauf. Zum Beispiel, und wir beten Gott, dass Gott, sollte mir das oder das tun. Ich will jetzt nicht auf Detail in Krankheiten eingehen, aber es gibt, wie gesagt, Dinge, wo wir abhängig sind oder wir können was verändern. Und wir beten Gott und Gott sagt, ey, verändere doch deine Ernährung vielleicht. Dass du ein bisschen vielleicht eine andere Ernährung hast, dass du ein bisschen, mach mal ein bisschen mehr Sport. Dass du dich bewegst, dass du was tust, damit dein Körper fit bleibt. Und nicht vielleicht abends vor dem Fernseher Chips einer reinschieben oder noch was, sondern was Gutes tun für deinen Körper. Schwimmen gehen, Fahrrad fahren oder was auch immer. Wie gesagt, so eine Dinge, kleine Dinge, wo wir merken, oh, das tut gut für mich, für meine Seele, für meinen Körper, für meinen Geist. Oder beten wir um eine gute Beziehung in der Familie. Und wir beten und beten und beten, passiert nicht. Und Gott sagt, hey, nimm dich Zeit, jeden Tag vielleicht, halbe Stunde oder je nachdem, verbringe Zeit mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern und tu was Gutes. Höre auf die Bedürfnisse, auf ihre Interesse, mach was zusammen, schenke ihnen Liebe, schenke Aufmerksamkeit und tu was, um diese gute Beziehung in deiner Familie, in deinem Umkreis zu haben. Und nicht immer erwarten, er soll mir erfüllen, meine Freude und meine Bedürfnisse. Sondern tu du auch was. Und du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Oder wenn wir beten um den geistlichen Durchbruch. Man merkt, oh, ich bin so labil, ich brauche mehr Feuerpower. Und du betest, Gott, schenk mir Durchbruch. Und Gott sagt, hey, bitteschön, dann komm, verbring mit mir Zeit mehr. Komm in den Lobpreis, in Danksagung. Lies meinen Liebesbrief, was ich dir geschrieben habe. Und lass uns gemeinsam was machen und in der Gemeinschaft sein. Und ich werde dich offenbaren Dinge und du wirst erfüllt sein von diesem Kraft des Geistes und von dem Power, von der Liebe Gottes. Komm, verbring mit mir Zeit. Oder wenn dir vielleicht auch seelisch nicht gut geht und du betest zu Gott und dass dir wieder gut geht, dass du wieder Lebensfreude und Frieden hast in deiner Seele und dass man in das alles immer, dieser Schmerzinnere irgendwie aufhört und du betest und betest und Jesus sagt, ey, lerne von mir. Lerne das von mir. Fing an, diese Person oder diese Menschen zu segnen, zu vergeben. Tu das jeden Tag, wenn du auch nichts merkst, wenn du das auch nicht siehst, wie das Nehemann. Der hat auch, das ist ein Prozess. Er hat auch nicht von erster Mal gleich der Wunder geschehen, sondern dass er musste 7 Mal. Und das ist ein Prozess. Das wird nicht von erster Mal so passieren. Es ist ein Prozess. Und deswegen lass den Mut nicht los, sondern tu was, um deine Seele gut zu tun. Lebe in Frieden und trachte nach dem Frieden. Und suche nicht dein Recht immer. Und ich denke, das ist ganz wichtige, solche kleine Schritte. Die sind nicht groß, die sind nicht was ganz kompliziert. Aber sind schwer, das gebe ich zu, sind nicht leicht. Aber sind, keiner verlangt Millionen oder was auch immer ausgeben oder dein Leben ganz aufgeben. Nein, ganz kleine Dinge können wir tun, wenn wir an unsere verschiedenen Dinge erleben wollen. Und diese Schritte sind sehr wichtig für unsere Heilung der Seele und Körper. Und sogar Petrus hat Jesus gefragt, ja, er hatte Probleme damit um Vergebung. Und er hat auch gefragt, ja, Jesus, wie ist das? Und Jesus hat gesagt ihm, 7x70, glaube ich, nee, sagt er, muss mir vergeben. Und das ist ein Zeichen, wo Gott so sagt, ja, das ist das Kleine, was wir machen müssen, wenn du geheilt bist, wie der Nehmann. Er brauchte das nicht tun, aber dann wurde er auch nicht heilen, wurde diese Freiheit nicht erleben. Aber dass der Verlangen, diese Sehnsucht, ja, in diese Fülle zu leben, dann müssen wir auch was tun, sage ich mal so. Wir sind heute zur Kirche gefahren und mein Enkelkind hier fragt, müssen wir zur Kirche fahren? Ich so, nö, müssen wir nicht. Wir müssen doch gar nicht an Gott glauben. Müssen wir auch nicht. Keiner zwingt uns, das zu tun. Müssen wir nicht. Die Frage ist, will ich das oder nicht? Und Gott zwingt uns gar nicht, was zu tun. Die Frage ist, will ich das tun? Will ich in diese Fülle der Freiheit leben? Will ich das empfangen, weil Gott das versprochen hat? Und so versuchen wir, Gott in unsere Erwartungen und Vorstellungen irgendwie reinzukriegen, aber das wird nicht klappen. Wisst ihr, ich höre manchmal diesen Satz: Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich komme mit diesem Satz absolut nicht klar. Er ist für mich, ja, ich tut mir schwer mit diesem Satz. Wisst ihr warum? Ich habe so den Eindruck, dass wir manchmal diesen Satz benutzen, um unsere Bequemlichkeit und Faulheit zuzudecken. Im Grunde genommen, Gott liebt alle Menschen, Gerechten und Ungerechten. Er lässt die Sonne scheinen über die Gerechte und Ungerechte. Er lässt den Regen regnen über Gerechte und Ungerechte. Er liebt alle Menschen. Er liebt alle Menschen. Aber ich glaube, das Geheimnis oder der Kern ist das, Gott liebt mich so, wie ich bin. Ja, er liebt mich so, wie ich bin. Aber er sagt, dass wir auch was tun sollen, damit wir wirklich in diese Fülle Gottes hineinkommen. Wie gesagt, wir können unser Leben, aber ich glaube, jeder hat das erlebt, dann verpasst du so viele glückliche Momente, glückliches Leben, wenn du so bleibst, wie du bist. Wenn du nicht wächst, gehst nicht in diesen Prozess der Gnade, der Vergebung und. Dann bleibst du so und wirst mit deinen Lasten tragen. Und natürlich, Jesus lässt dich nicht alleine. Aber Jesus möchte, dass wir selber Schritte tun und von uns aus, um diese Befreiung zu erleben. Und deswegen schreibt auch Paulus in Briefe, dass über diesen neuen Mensch, über diese neue Wiedergeburt, dass wir unsere Gedanken, dieser neue Mensch, die Erneuerung der Gedanken, der neue Mensch, das Leben des neuen Menschen. Und wir lesen, dass da dieser alte Mensch mit seiner Schwäche und Problemen alles, aber durch die Wiedergeburt sind wir eine neue Kreatur und wir leben anders. Das ist zwei verschiedene Personen, der alte und der neue Mensch. Und dieser neue Mensch lebt in Vergebung statt Bitterkeit. Liebe als Hass. Dankbarkeit als Unzufriedenheit. Wahrheit als Lüge. Lebt in positiver Haltung als in negativer Haltung. Vertrauen statt Misstrauen. Das sind Dinge, diese göttlichen Dinge, die in uns beflügeln, uns frei machen und uns führen in diese Freiheit Gottes hinein, wo unser Leben so leicht wie ein Adler so fliegen kann und ohne irgendwie Lasten. Und das ich sage nicht, dass es leicht ist. Das ist schwer, diese Schritte zu tun, wenn jemand uns nicht liebt und den anderen lieben. Und, oder Dankbarkeit. Aber wenn wir einfach in die Stille gehen und einfach sich selbst hineinschauen in uns selbst und reflektieren, was ist das? Und die Frage ist immer, will ich das? Will ich in diesem Stress leben? Will ich in dieser Last leben? Oder will ich das abgeben? Und manchmal sagen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nein. Du kannst das nicht. Aber du kannst einfach gehorsam sein und das tun wie dieser Nehemiah. Und Gott sieht das, dein Herz, des Willens, des deines Herzens. Und er wird dir helfen. Gott, Jesus ist immer bei uns. Er steht da und hilft uns. Die andere, diese negative, die kommen vom Teufel. Der Teufel kommt, wie wir lesen, dass er kommt, diese Beziehung zu zerstören, uns den Frieden zu stehlen. Das sind die Werke des Teufels. Und wenn du merkst, dass in dir diese Unruhe ist, wenn du diese Freude irgendwie verloren hast so, oder merkst dich durch jemanden, dann ist das so wichtig zu sehen, nicht die Person ist schuld, nicht, oder der oder die, sondern dass der Teufel versucht, mich durch bestimmte Leute, mich die Freude rauben, mich die Beziehung kaputt machen. Das sind nicht die Menschen schuld. Das ist der Teufel, der durch Menschen einfach wirkt und wir lassen uns da ein. Wie auch Jesus sagt zu Petrus, hey, hat gesehen, dass Teufel in ihm sagt, ey, sagt er, geh weg. Petrus, okay, du bist der Stein der Gemeinde, auf dich wird die Gemeinde gebaut werden. Aber da, was du jetzt gerade, da ist der Teufel in dir, der muss weg. Wie gesagt, Gott verlangt nicht von uns große Dinge oder schwere Dinge. Er sagt, ganz klein und einfach, tauche dich 7-mal in Jordan und du bist frei. Mach kleine Schritte. Er erwartet nicht, dass wir jetzt hier, wer weiß, große sind. Kleine Schritte, kleine Dinge. Und Gott wird uns segnen dabei. Du wirst den Segen erleben. Unsere Gedanken und Vorstellungen machen uns manchmal Probleme. Und wir machen dadurch viel uns selber Sorgen um kleine, banale Dinge. Das erlebe ich immer wieder und muss ich mich wieder sagen, ey Jon, was ist das? Das ist doch gar nichts. Warum bist du jetzt so an diese kleinen Dinge so fest und machst dir solche Sorgen? Ich sage, ganz kleine, banale Dinge und wir machen uns so ein kompliziertes Leben daraus. Und wir lesen in Matthäus 6, dass, wo Jesus auch über die Sorgen spricht, und das finde ich so klasse, das so ermutigt dann auch, wo er sagt, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euren Leib, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um etwas, eurem Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht der Leib mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wenn Gott uns Leib gegeben hat, uns gemacht hat nach seinem Ebenbild, die Frage ist, wird er irgendwann das vergessen? Oder nicht wertschätzen? Oder ja, einfach missbrauchen oder wie auch immer? Niemals. Niemals. Das ist viel, viel größer als unsere Kleider oder Essen oder was. Ich weiß auch nicht, was ich für verschiedene Marken trage, Kleider, es gibt da verschiedene, ist Oliver und Adidas und wer weiß was alles. Und manchmal legen wir sehr viel Wert auf diese Kleider, auf die Qualität der Kleider und geben manchmal viel Geld aus dafür. Aber meine Frage ist, was passiert mit einem Kleiderstück, egal von der ganz, ganz teuerste Marke und beste Garantie darauf, wenn die dann zum Beispiel reißt, was passiert dann? Kann man das, wächst das wieder zusammen? Näht er von alleine oder muss man an einem Fleck sitzen oder schmeißen das weg? Wir schmeißen, fliegt heute keiner wahrscheinlich mehr. Wir schmeißen das einfach weg. Was passiert, wenn in unserem Leib du geschnitten hast im Finger? Was passiert dann? Es wächst zu. Es wächst zu. Und da sehen wir die Qualität Menschen und die Qualität Gottes. Die Qualität Gottes ist viel, viel größer als alles. Und dann fragt Jesus hier, wenn ich euch ein Leib gegeben habe, so ein wunderbares Leib, werde ich das auch nicht sorgen? Werde ich das Teure nicht Kleider geben oder Essen geben? Natürlich, natürlich. Und dann weiter sagt er hier, jetzt bringt er diese Beispiele. Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilie auf dem Felde oder die Blumen auf dem Felde. Wie schön die gemacht sind. Wenn diese hübsche, schöne Blumen auf die Wiese wachsen und wie Menschen laufen über die Wiese und trampeln die fest oder wie auch immer. Das, wo Jesus sagt, diese schöne Blumen, wie Mensch trampelt die kaputt und sagt, ihr seid viel, viel größer als diese Blumen. Du bist wertvoll vor Gott. Und Gott ist nicht egal, wie du lebst, wie es dir geht. Aber Gott sagt, wenn du noch ein besseres Leben willst, wenn du mich anvertraust und diese Dinge tust, die nicht schwer sind, die nicht groß sind, manchmal schwer für uns, aber kleine Dinge tust, dann wirst du Wunder erleben, dann wirst du Segen erleben in deiner Familie, in deiner Beziehung, in dein geistlichen Leben. Du wirst Durchbruch erleben. Du wirst wachsen. Du wirst ein Mann Gottes und eine Frau werden, Gottes Frau werden. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diese nicht logisch nehmen, diese Güte und die Gnade Gottes mit unserem Verstand, sondern mit dem Herzen, mit dem Glauben. Nehmen das in uns auf und sagen, ja, ich will glauben, wenn auch mein Verstand nicht mitkommt und ich verstehe nichts. Aber ich weiß, Herr, ich weiß, Gott, dass du verrückte Dinge machst. Aber ich will das nehmen. Ich will das tun. Ich will das tun. Und was, wenn es mir auch ganz blöd erscheint, Dinge zu tun oder zu sagen oder was auch immer. Aber du wirst Wunder erleben. Du wirst Wunder erleben. Ich erlebe gerade jetzt so eine Phase, wo ich hier gerade durchgehe jetzt. Ich fange an eine neue Arbeitsstelle. Und ich habe jetzt auf meiner alten Arbeitsstelle 27 Jahre gearbeitet. Und jetzt einfach so, Gott zeigt mir einen neuen Weg. Und kommen die Arbeitskollegen, die Chefs alle und schmieren mir so viel Honig um den Mund. Und versprechen und alles. Und ich stehe und sage, Herr, was ist jetzt? Gehe ich mein Logik nach oder gehe ich das, was du mir sagst, was der Herr mir führt oder Gott sagt? Man ist verrückt. 27 Jahre in einer Firma, sind noch vielleicht 5 Jahre geblieben, dann bin ich in Rente und du machst so einen Blödsinn. Aber aber Gott, ich höre immer wieder auf Gott und Gott schenkt mir den Frieden. Und ich verstehe mich selber nicht. Ich reg mich sehr oft und mache mich viele Gedanken. Aber ich bin so ruhig, so gelassen und freue mich auf die neue Stelle. Und sind verrückte Dinge, wie gesagt. So lange eine Firma, sagen wir mal, kurz verrente und sowas, so ein Blödsinn zu machen. Aber ich bin gespannt, was Gott vorhat. Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber du weißt innerlich, ja, Gott bestätigt, Gott macht die Türen auf und er führt dich durch diesen Weg. Logisch, wie gesagt, verstehe ich das nicht. Absolut nicht. Aber mein Herz, Gott sagt zum Herz, ja, tu das, geh. Und deswegen ist es so wichtig, nicht einfach jetzt losrennen und tun irgendwas, sondern wirklich von Gott hören. Das Richtige tun. Prüf, lese das in der Bibel und sprich mit Leuten, aber das Richtige tun. Und Gott hat vorbereitet einen großen Tisch voller Segnung und du wirst erleben, diese Befreiung, wenn du diese kleinen Schritte gehst, in Vergebung, in die Versöhnung, in die Liebe in deiner Familie, Hingabe und nicht immer um dein Recht pochen, sondern lernen von Jesus. Er sagt, mein Joch ist leicht. Mein Joch lernt von mir. Mein Joch ist leicht. Und so wünsche ich uns alle, dass wir mehr und mehr lernen von Jesus und denken, nicht denken mit unserem logischen Denken, das ist mir schlecht, das wird mir schlecht gut tun oder das wird nicht richtig, das ist nicht richtig, sondern vertraue, lass dich fallen in diese Hände Jesu. Er ist ein guter Hirte. Und er weiß, was du und ich brauchen.